Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder. Hier ist Radio DARC und zwar zu seiner 523. Ausgabe. Wir begrüßen Sie wieder zu einem spannenden Technikmagazin, wo sich alles um den Funk dreht. Ich bin Colly Farrin und werde Sie durch das Programm führen. Heute gibt es neue Nachrichten zur Kernfusion, zum neuen Wi-Fi 8 Standard und einmal mehr beschäftigen wir uns mit der Messung von Signal-Rauschverhältnissen. Kurzum, tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Technik. Wenn Sie uns auf der Kurzwelle hören, wie fühlen sich 4 Megawatt Strahlungsleistung an, die wir in die Luft blasen? Eine mögliche Antwort darauf gibt uns nur die Rockband Bonfire aus Ingolstadt in Bayern mit You Make Me Feel.
Deep in my mind, News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Einladung zur Amateurfunktagung München. Rundfunkmacher feierten den Weltradiotag. Millionen von nicht konformen Elektrogeräten entdeckt und deutsche Stationen dominieren bei der Worldwide Activity. Am Mikrofon Conny Farin. Nach vielen Änderungen und Korrekturen ist nun die Einladung und das genaue Programm für die Münchner Amateurfunktagung veröffentlicht worden. Geboten werden fast 40 hochkarätige Fachvorträge aus den Bereichen Antennentechnik, Messtechnik, Gerätebau und Notfunk. Absolute Highlights werden sicher die geplanten Vorträge von Professor Dr. Michael Hartje von der Hochschule Bremen werden. Er wird von seinem mehrwöchigen Aufenthalt in der Antarktis berichten. Auch ein Referat von Harald Wickenhäuser, Delta Kilo 1 Oskar Papa, wird sicher viel Interesse bekommen. Es gibt uns Einblicke in die faszinierende Welt der Kurzwellengroßsender. Die Amateurfunktagung findet am 8. und 9. März 2025 statt. Veranstaltungsort ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften in der bayerischen Landeshauptstadt München. Wie in den letzten Jahren werden wieder rund 1000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Die Münchner Amateurfunktagung ist neben dem Funktag in Kassel und der Ham Radio Funkfachmesse in Friedrichshafen eine der größten Veranstaltungen des Deutschen Amateurradioclubs und dient vornehmlich der Fortbildung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.amateurfunktagung.de. Auch heuer würdigte die UNESCO wieder am 13. Februar die nach wie vor hohe gesellschaftliche Bedeutung des Rundfunks mit dem Welttag des Radios. Diesmal unter dem Motto Radio und Vertrauen. Vertrauen in authentische Nachrichten ist in Zeiten allgegenwärtiger Falschinformation und Zensur von erheblicher Bedeutung für die Menschheit. Gerade das Kurzwellenradio ist nach wie vor eine der wenigen Möglichkeiten, korrekte und unzensierte Informationen in Länder zu tragen, in denen es keine freie Presse mehr gibt, wie beispielsweise Russland, China oder den Iran. Auch die Funkamateure tragen mit dazu bei, das technische Wissen über Gerätschaften und das Verhalten von elektromagnetischen Wellen zu vermitteln und lebendig zu erhalten. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2015 auch Radio DARC ins Leben gerufen. Die Redaktion sieht es als Ehre und Aufgabe an, diesem Ideal einer freien, unzensierten Meinungsverbreitung zu folgen, sowie mit ihrem Programmangebot Bildung und Wissenschaft unter die Menschen zu bringen. Der Weltradiotag wurde erstmals 2012 gefeiert, nachdem er von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur ausgerufen worden war. Anschließend wurde er von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als internationaler Gedenktag verabschiedet. Nach wie vor gilt das Radio im weltweiten Maßstab als das preisgünstigste und weitreichendste Massenmedium. Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr rund 8000 unterschiedliche Gerätetypen ermittelt, die die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllten und zum Teil erhebliche Mängel aufwiesen. Dies betraf eine Gesamtstückzahl von mehr als 5,3 Millionen Geräten. Die Bundesnetzagentur sanktionierte die Produkte im Online- und im stationären Handel sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll. Geräte mit technischen oder formalen Mängeln wie fehlenden Angaben zum verantwortlichen Wirtschaftsakteur in der EU oder fehlender CE-Kennzeichnung dürfen in Deutschland nicht verkauft werden. Alleine die Online-Marktüberwachung der Bundesnetzagentur hat im Jahr 2024 insgesamt 1.425 auffällige Angebote identifiziert und in Zusammenarbeit mit den Verkaufsplattformen entfernt. Das betraf eine Stückzahl von rund 3 Millionen Geräten. Die hohe Zahl von Millionen entdeckter fehlerhafter Elektrogeräte schockiert die Fachwelt und wirft die Frage auf, wie es heute um die Qualität von elektronischen Produkten bestellt ist. Im Jahr 2024 hat die Bundesnetzagentur eine Kampagne zur Überprüfung von Online-Angeboten auf Plattformen außerhalb der EU durchgeführt. Das Ergebnis der Kampagne zeigte, dass fast alle Produkte auffällig waren. Zu den überprüften Produkten zählten unter anderem ferngesteuerte Drohnen, zu denen keinerlei Konformitätsunterlagen bereitgestellt wurden, nicht CE gekennzeichnete LED-Beleuchtungseinrichtungen oder unzulässige Störsender. Im deutschen Einzelhandel prüfte die Bundesnetzagentur knapp 2500 Gerättypen. Dabei erließ sie 28 Vertriebsverbote und sprach 872 Aufforderungen zur Mängelbehebung aus. Dies betraf eine Stückzahl von über 1,9 Millionen Geräten. Die Bundesnetzagentur überprüfte darunter beispielsweise Multifunktionsladegeräte. Diese können Störungen in Frequenzbereichen verursachen, die von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten genutzt werden. Einige Geschwindigkeitsmesser, die als Zubehörartikel für Kraftfahrzeuge dienen, hielten bei messtechnischer Überprüfung die zulässige Sendefrequenz nicht ein. Dadurch stören sie Flugfunk- und Flugnavigationsfunkdienste. Bei Funkanlagen können von stromführenden Teilen oder defekten Akkus Gefahren ausgehen. Die Bundesnetzagentur achtet bei diesen Produkten darauf, dass die Anforderungen an die Gerätesicherheit eingehalten werden. Im Jahr 2024 meldete der Zoll rund 5.500 verdächtige Warensendungen an die Bundesnetzagentur. Davon waren rund 92% auffällig und erhielten keine Freigabe für den europäischen Markt. Von der Einfuhrsperre waren mehr als 406.000 Geräte betroffen. Die deutschen Teilnehmer haben mit 13.364 gelockten Stationen und 409.784 Funkverbindungen den ersten Platz im Länderranking bei der World Wide Activity erreicht. Damit haben die Funkamateure hierzulande einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie international in der absoluten Spitzengruppe mitspielen und sehr oft sogar Titel gewinnen. Im weltweiten Ranking der Einzelstationen schafften es Delta Lima 2 November Foxtrot Charlie immerhin auf Platz 11 mit 33.300 Punkten und im Telegrafiebetrieb Delta Lima 9 November Delta Whiskey auf Platz 18. Beide sind aus dem Ortsverband Hof an der Saale. Ebenfalls ganz oben konnte sich eine Sonderstation platzieren. So schaffte es Delta Alpha 0 Whiskey Whiskey Alpha auf Platz 17 und 12.606 gelockten Funkverbindungen. Weitere Informationen zur World Wide Activity gibt es im Internet. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Dank unserer neuen Kurzwelle aus Wooferton kann man Radio DARC neuerdings weit über Europa hinaus hören. Wir haben uns vergangene Woche über Empfangsberichte aus China gefreut und schon wieder aus Australien. Dann senden wir einen speziellen Gruß dorthin in das Land Down Under mit einem Top-Titel vom fünften Kontinent. Hier sind Midnight Oil mit ihrem Protestsong Beds Are Burning.
To pay the rent, to pay our share. it back.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Amateurfunk ist ein wirklich spannendes Hobby. Es geht um die Faszination der Technik und um das Entdecken des Unbekannten. Es löst geradezu Enthusiasmus aus, wenn man sich mit den Funkwellen und dem Äther beschäftigt. Enthusiasmus. Das leitet sich vom griechischen Wort entios ab, was so viel heißt wie von einem Gott erfüllt. Im Deutschen verwenden wir auch öfter das Wort Begeisterung und auch das Geist hierin verweist doch irgendwie auf inspirierende Kräfte. Und was diese Kräfte, die Kraft der Begeisterung, mit Menschen machen kann, dazu nun Jona Gebhardt vom Radiosender Bayern 2.
Ich stehe in einem engen Raum, in einer Wohnung im 19. Stock eines Hochhauses im Münchner Süden. Vor mir türmt sich eine Wand aus Apparaten, die aussehen wie alte DVD-Player. Sie stapeln sich bis unter die Decke, überall kleine Displays, Knöpfe und Räder. Ich fühle mich wie ein Bösewicht im James-Bond-Film.
Ah, das ist das Pile-Up für den TX-7N auf Viva Oar Island.
Wie ein Bösewicht, der keine Ahnung hat, was hier eigentlich passiert. Wer dafür Ahnung hat? Rainer England. Hier in der Funkstation heißt er
Delta Fox 2 November Uniform.
Das ist Englands Rufzeichen per NATO-Alphabet. Jeder Amateurfunker hat so eines. Vier von ihnen sind hier im Funkraum. Fixieren die Anzeigen, drehen an Rädern, lauschen dem Rauschen und machen... ja, was eigentlich?
Wir suchen halt eine Gegenstation. Also Funkamateure, die irgendwo auf der Welt sein können. In Russland, in Japan, in Australien. Und es ist eigentlich das Spannende, man weiß ja nicht, wer da ist. Man muss einfach suchen.
35.000 Menschen in Deutschland sind im Amateur-Radio-Club aktiv. Rainer Englert ist seit 50 Jahren dabei. Warum hält seine Begeisterung fürs Funken so lange an?
Die Begeisterung an der Technik, die Technik selbst zu verstehen, also sprich mit eigenem Lötkolben was zusammenzubauen, das dann auch funktioniert und mit dem man dann mit anderen reden kann, das ist eigentlich die Faszination des Amateurfunks.
Er ist Vorsitzender des Ortsvereins. Gemeinsam tüfteln sie an den Funkgeräten. Selbst gebaut sind auch viele der Geräte hier, mit denen sie gerade suchen.
Der muss ein bisschen tiefer sein. Da ist er. Da. Da ist was. Das ist jetzt der Libanon. Das ist eine Station aus dem Libanon.
Da ist etwas. Noch undeutlich, aber es ist eine Frequenz mit einem anderen Funker. Dass er aus dem Libanon funkt, erkennt Englert am Rufzeichen.
Wenn der Oster, der aus dem Libanon dran ist, ist es ein Spezifomat.
Aus dem Libanon.
Kann das wirklich sein? Der Funker aus dem Libanon, den Sie zufällig im Äther gefunden haben, soll Martin Rothe, einen anderen Funker hier, beim internationalen Funkertreffen in Garmisch kennengelernt haben. Alle sind jetzt ein bisschen hibbelig und drängeln sich hinter der Anlage. Martin Rothe nimmt das Mikrofon.
Roger Rogersheim, nice to meet you again. We just talked about your visit in Garmisch-Partenkirchen many years ago.
Der Libanon antwortet und erzählt, dass er die High Mountains in Garmisch in guter Erinnerung habe.
Oh, Roger, Roger, so, you make me smile today. You make my day.
Die Begeisterung von Martin Rothe und Rainer Englert lässt die beiden seit Jahrzehnten an ihrem Hobby dranbleiben. Begeisterung heißt für sie auch Konstanz.
G-A-R-C Radio, your favorite station.
Sehr gut, ich ruf in die Welt. Funkverkehr, mein Signal, das zählt. Standort egal, doch ich bin bereit. Mit dem Funkgerät durch Raum und Zeit. CQ, CQ, hör den allgemeinen Ruf. Antenne hoch, ich sende ein Gruß. Wellen tanzen, die Wellen sind heiß. Morsecode, Telegrafie ist nice. Ich bau meine Antenne auf, kein Signal zu schwach, der Draht in der Luft. Satellitenantennen hoch hinaus, durch die Stratosphäre, ich schick meinen Gruß raus. Contest am Wochenende, der Funk ist on fire. Feel Day am Start, der Himmel ist klar. CQ, CQ, hör den allgemeinen Ruf. Antenne hoch, ich sende ein Gruß. Wellen tanzen, die Wellen sind heiß. Morsecode, Telegrafie ist nice. Der Draht wird gespannt. Mit Yagi im Gepäck erobern wir das Land. Satelliten im Orbit, ich funk dahin. Die Funkverbindung klar, die ganze Welt wird gehört. Mit dem Funkgerät geh ich überall hin. DX-Weitverkehr, Verbindung am Start. Amateurfunk ergibt Sinn. In der Funkbude wird geschraubt, die Frequenz gescannt. Mit jedem QSO wird Geschichte kreiert. CQ, CQ, hör den allgemeinen Ruf. Antenne hoch, ich sende ein Gruß. Wellen tanzen, die Wellen sind heiß. Morsecode, Telegrafie ist nice. Der Funker bleibt wach, die Drähte glühen Tag und Nacht. Contest Field Day, 73 bis bald.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Chinesische Forscher haben ein Kernfusionsplasma erstmals für über 17 Minuten stabil halten können. Und das ist ja die Voraussetzung, um überhaupt eine Kernfusion in Gang bringen zu können, dass man die entsprechende Materie auf hohe Temperaturen bringt, sodass sie in Plasma übergeht. Und ein Plasma mit Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius, das ist dann nicht so leicht in einem Gefäß zu halten. Das muss man unter anderem mit Magnetfeldern machen, weil logischerweise kein Stoff das aushalten würde. Und das gelang viele Jahre nur für Sekundenbruchteile. Der Experimental Advanced Superconducting Tokamak, kurz EAST, die künstliche Sonne Chinas, so wird das Gerät genannt, hat nun tatsächlich 1066 Sekunden ein Plasma in diesem Betrieb halten können. 2023 hatte man bereits 403 Sekunden erreicht und damit ist zwar noch keine Energie erzeugt, aber damit wird ein Fusionsreaktor überhaupt denkbar. EAST wurde im Jahr 2006 in Betrieb genommen und dient chinesischen und internationalen Wissenschaftlern als offene Testplattform für Experimente und Forschungsarbeiten zur Kernfusion. Der ITER, der derzeit in Südfrankreich gebaut wird, der internationale thermonukleare Versuchsreaktor, wird nach seiner Fertigstellung die weltweit größte Versuchsanlage für Plasmaphysik mit magnetischem Einschluss und der größte experimentelle Tokamak-Kernfusionsreaktor sein. China ist dem ITER im Jahr 2006 offiziell als 7. Mitglied beigetreten und in dieser Vereinbarung hat sich China verpflichtet, für etwa 9% des Baus und Betriebs des Projekts verantwortlich zu sein. Das Ganze ist damit also auch ein internationaler Erfolg. Hier haben die Chinesen immer mit den anderen Ländern zusammengearbeitet. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Höher, schneller, weiter. Das ist ja eigentlich immer die Tendenz, wenn es um Funk- und Datenübertragung geht, auch bei den drahtlosen Netzwerken im Haus, Wi-Fi bzw. WLAN, war das die ganzen Jahre die Tendenz. Im Moment wird gerade Wi-Fi 7 eingeführt und wie bei den Mobilfunkstandards ist hier auch schon der nächste Standard in Vorbereitung. Beim Mobilfunk soll auf 5G dann 6G folgen und hier auf Wi-Fi 7 Wi-Fi 8. Offiziell soll das dann IEEE 802.11bn heißen und erste Access Points für Wi-Fi 8 werden in der zweiten Jahreshälfte 2028 erwartet, das ist also noch eine ganze Weile hin. Interessant ist jetzt aber, dass es diesmal nicht darum geht, dass es noch schneller werden soll. Von Wi-Fi 4 auf Wi-Fi 7 ist die Übertragungsrate ja um das 40-fache gestiegen. Bei Wi-Fi 8 wird sie zwar auch noch zulegen, aber nur in geringem Maße. Wichtiger ist dagegen, dass sie in der Praxis auch öfter tatsächlich erreicht wird. Das ist bisher nämlich oft nicht der Fall. Die tollen, schnellen Übertragungsraten werden nur erreicht, wenn man mit dem Smartphone direkt am Access Point steht. Und wenn man mit dem Tablet im Wohnzimmer sitzt, dann ist es schon nicht mehr so toll. Das soll jetzt besser werden. Dafür wurde schon 2022 die Ultra High Reliability Study Group gegründet. Also es geht um höhere Zuverlässigkeit. Es geht auch darum, dass eben bei größerer Entfernung, zum Beispiel zur Fritzbox, das Ganze immer noch halbwegs brauchbar funktioniert. Und auch Jitter und Latenzzeiten sollen reduziert werden. Das mag jetzt weniger zu Hause für Gamer interessant sein, da die Gamer, die versuchen dann sowieso den Computer über eine Kabelverbindung anzuschließen und nicht über WLAN. Aber in der Industrie ist das wichtig. Wenn man da über WLAN verbindet, dann müssen die Maschinen ja wirklich gut und zeitnah reagieren, sonst hat das keinen Wert. Und wie wurde das Ganze jetzt eigentlich gemacht? Naja, die Modulation und die automatische Koordinierung von unterschiedlichen Access Points und die Aufteilung des Funkspektrums und die Richtwirkung der Antennen wurden insgesamt optimiert. Bei den ganzen letzten Verfahren hantiert man ja üblicherweise nicht mehr mit nur einer Antenne und einer Basisstation und einer Frequenz, sondern da werden diese Meshs aufgebaut mit mehreren Sende- und Empfangsantennen und auch verschiedenen Zugangspunkten im Haus. Und das Ganze soll dann halt noch weiter optimiert werden. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Lui, tu sais, il a les mots qu'il faut pour m'étonner. C'est vrai, il sait me faire sourire, me consoler. Jamais, je n'aurais pu penser qu'il s'en irait. Lui, sa vie, c'est l'aventure, la musique et les filles. Tant pis, je le prends comme il est, rien n'est jamais fini. Et s'il revenait, je lui dirais oui. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver seul avec lui. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver nos jeux interdits. Lui, souvent, il a des cris d'amour, il a des mots d'enfant. Un jour avec des fleurs, le lendemain, pourtant, il n'a plus rien de tout ce que j'attends. Ça me ferait jamais d'amour sans spleen, je sais, mais si seulement demain il revenait, lui et moi, ce serait comme avant, même un peu plus, je crois, je lui dirais je t'aime, tout simplement, comme ça, en me laissant aller entre ses bras.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Rauschen. Was ist das eigentlich? Wie entsteht es? Wir hatten uns vergangene Woche bereits mit diesem Thema beschäftigt und die physikalischen Grundlagen dieses Phänomens dargestellt. Heute soll es nun um eine Amateurfunkanwendung gehen, welche die Signalgüte eines Ausbreitungspfades messen kann. Und diese heißt WSPR. Was es mit diesem WSPR auf sich hat, das erklärt uns nun Professor Dr. Michael Hartje von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bremen. Seinen Funkkollegen ist er unter dem Rufzeichen Delta Kilo 5 Hotel Hotel bekannt. Michael ist ein bekannter Spezialist für SDR-Technik.
Nun, Nachdem wir Sie in der letzten Woche ausgiebig über das Rauschen und der Übertragung von Telegrafiesignalen informiert haben, wollen wir uns im heutigen Beitrag den Whisper-Signalen zuwenden. Dieses Protokoll wurde ja speziell zum Studium der Ausbreitungsbedingungen entwickelt. Die Kernfunktionalität besteht darin, die aktuell empfangenen Barkensignale der Teilnehmer im Verhältnis zum Rauschen und zu den Störungen zu bewerten. Die Empfänger tragen dann dieses Signal-Rausch-Verhältnis zusammen mit anderen Informationen, wie zum Beispiel dem Rufzeichen, dem QR-Locator und der Sendeleistung in eine Internetdatenbank ein. Weiterhin ermittelt der Empfänger auf Frequenzdrift und Zeitversatz. Rauschen spielt bei der Übertragungstechnik generell eine wichtige Rolle. Das haben wir in der letzten Woche schon näher herausgearbeitet. Für die Arbeiten im Labor spielt die rauschoptimierte Auslegung von Schaltungen und auch das Messen des Rauschens selbst eine wichtige Rolle. Rauschen lässt sich im analogen Übertragungsweg, also auf der physikalischen Ebene einer Übertragung, mit über vielen Jahrzehnten hinweg entwickelten und optimierten Messverfahren bestimmen. Schauen wir uns mal an, wie das konkret funktioniert und welches Messmittel man hierzu benötigt. In einem Messaufbau kann man zum Beispiel mit einem breitbandigen Wechselspannungsmesser den Effektivwert der Rauschspannung am Ausgang der Messkette bestimmen. Die Rauschleistung wird mit dem Quadrat der gemessenen Rauschspannung und durch Teilen durch einen Bezugswiderstand ermittelt. Zur Messung des Rauschens wird in der Regel ein Messaufbau mit einer zusätzlichen Rauschquelle eingesetzt. Das erzeugte Zusatzrauschen wird ins Verhältnis mit einer vorherigen Messung ohne dieses Zusatzrauschen gesetzt. Als Alternative kommt in Betracht, das Verhältnis zu einer definierten, schwächeren Rauschquelle zu bestimmen. Und was ist das für eine Rauschquelle? Im niederfrequenten Bereich sind heute PC-basierte Lösungen mit Synthesesoftware üblich. Zum Beispiel auch das schon erwähnte Audacity. Hochwertige Rauschquellen nutzen tatsächlich das Erhitzen eines Widerstandes. Im HF-Bereich sind sogenannte Rauschdioden der Standard, wo entlang der Halbleiterstrecke bis hinauf zu 40 GHz breitbandiges Rauschen für Messzwecke erzeugt werden kann, das dann entsprechend verstärkt wird. Zurück zur Messung. Das Rauschleistungsverhältnis aus beiden Messungen mit viel und wenig Rauschen ist eindeutig und wiederholbar, auch wenn es sich hier um Bewertung zufälliger Prozesse des Rauschens handelt. Wir wollen uns aber heute damit nicht weiter beschäftigen. Die Bewertung digitaler Übertragungsverfahren und der digitalen Sendeart WSPR ist etwas komplizierter. Hier hat es sich eingebürgert, statt der Rauschleistung die Energie eines Übertragungsbits zu bewerten. Für die Übertragung eines Bits ist eine bestimmte Zeit erforderlich. Diese Zeit legen wir zugrunde, um daraus die Referenzenergie des Rauschens ohne das Informationsbit zu bestimmen. Physikalisch ist ja bekanntlich die Energie das Produkt aus Leistung und Zeit. Bei der digitalen Übertragung von Informationen wollen wir uns aber auch zunutze machen, wie im Hörzentrum unseres Gehirns akustisch übertragene Informationen zusammengesetzt werden. Der daraus erwachsene Vorteil wäre, dass wir in der Lage sind, auch bei Fehlern von einzelnen Bits den Zusammenhang nicht zu verlieren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen sicherlich die Beobachtung, dass man unter schwierigen Empfangsbedingungen eine einzelne Silbe eines Wortes vielleicht verpasst und damit das Wort nicht gut verstanden hat. Sie wissen aber sicher auch aus Erfahrung, dass trotz des Verlustes einer einzelnen Silbe oder eines Wortteils das gesamte Wort dennoch zu verstehen war und, mehr noch, sollte unter gestörten Übertragungsbedingungen auch ein komplettes einzelnes Wort nicht verstanden worden sein, können Sie zumeist aus dem gesamten Satz den Sinn der übermittelten Aussage ableiten. Technisch sagen wir hierzu, dass die Silbenverständlichkeit die höchste Anforderung an die Übertragungsqualität stellt. Für eine Satzverständlichkeit hingegen liegt die Messlatte deutlich niedriger, weil sich auch bei Fehlern in der Übertragung viel aus dem Satzbau und dem Sinn erschließen lässt. Wer sich gelegentlich in lauter Umgebung unterhält, kennt die Beobachtung, Man kann dem Sinn einer Konversation gut folgen, obwohl man manchmal einzelne Silben und Worte nicht verstanden hat. Bei den digitalen Sendearten muss die Arbeit unseres Hörzentrums im Gehirn von einem Dekodierungsprogramm nachempfunden werden. Das müssen wir aber vorbereiten. Dazu erweitern wir die Informationsbits durch zusätzliche Bits, die uns zum Beispiel eine Fehlererkennung oder gar eine teilweise oder vollständige Fehlerkorrektur erlauben. Insbesondere die Fehlerkorrektur ermöglicht es uns, selbst bei stark gestörter Übertragung von einzelnen Bits, die Gesamtinformation vollständig und korrekt zu rekonstruieren. Und genau das machen wir auch bei der Sendeart WSPR so. Zum Messen des Signal-to-Noise-Ratio benutzen wir die vollständig korrekt übertragene Information und beziehen sie auf das einzelne Informationsbit und seine Energie. Da wir aber kein eigenes Messverfahren für das Bestimmen des Rauschens bei einer laufenden Übertragung haben, muss man etwas Mathematik und Statistik anwenden. Nach Aufzeichnung der vollständigen Übertragung wird die Signalverarbeitung und die Dekodierung durchgeführt. Dabei ermitteln wir auch die Bezugsgröße, das leere Hintergrundgeräusch. Wie funktioniert das nun genau? Mit einem verblüffenden Trick, den ich jetzt erläutern möchte. Für diese Sendeart wird üblicherweise zunächst ein Band von bis zu 375 Hertz Breite aufgezeichnet, indem wir grundsätzlich alle darin enthaltenen WSPR-Signale dekodieren können. Für die Durchgangsdauer von 112 Sekunden entstehen auf diese Weise genau 45.000 Abtastwerte. Diese Rohaufzeichnung wird nun mehrfach bearbeitet. Die gesamte Zeitfolge wird in Abschnitten über jeweils zwei Symbole mit einer Überlappung eines halben Symbols aufgeteilt und mit einer Frequenzauflösung von weniger als einem Hertz in den Frequenzbereich transformiert. Damit kann die durchschnittliche Leistung aller Abschnitte bestimmt werden. Der interessierende Frequenzbereich wird noch auf 300 Hertz begrenzt und es wird eine Glättung der vorgefundenen Werte über der Zeitachse vorgenommen. Dann kommt ein äußerst interessanter Ansatz aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ins Spiel, der die Statistik des gesamten WSPR-Bandes nutzt. Wir unterstellen, dass nicht das gesamte WSPR-Band dicht an dicht belegt ist, sondern jeweils nur ein Teil. Die erkannte Leistung aller Frequenzabschnitte wird geglättet und nach den Leistungswerten absteigend sortiert. Als Bezugsgröße wird das 0,3 Perzentil, also der Wert bei 30% der sortierten Werte, verwendet, weil wir davon ausgehen dürfen, dass in den verbleibenden oberen 70% alle gewünschten zu dekodierenden WSPR-Signale liegen. Damit hätten wir die Bezugsgröße für das leere Rauschen im WSPR-Band gewonnen. Die Bezugsgröße für die Messung der Rauschleistung und Energie ist also das 0,3 Perzentil über dem Übertragungsband. Aus Erfahrung mit der fehlerkorrigierenden Kodierung von WSPR lässt sich nun ableiten, dass Signale mit bis zu 7 Dezibel unter dem Rauschen dekodiert werden können. Der Wert bezieht sich auf die Bandbreite des WSPR-Signals von 5,86 Hertz, also knapp 6 Hertz. Diese Angabe ist aber sehr unpraktisch. Besser ist ein Bezug auf die übliche SSB-Bandbreite von 2500 Hertz. Durch Umrechnung der Rauschbandbreite von 5,86 Hertz auf 2500 Hertz ergibt sich ein Unterschied von genau 26,3 Dezibel. Warum? In einem SSB-Übertragungskanal wird einfach um den Faktor 426 mehr Rauschleistung erzeugt, weil er genau 426 mal breiter ist. Das berücksichtigen wir jetzt. Wir addieren die minus 7 Dezibel der Dekodierungsgrenze bei knapp 6 Hertz und die minus 26,3 Dezibel aus dem Bandbreitenunterschied und erhalten eine Dekodierungsuntergrenze von 33,3 Dezibel unter dem Rauschen eines 2,5 kHz breiten SSB-Bandes, das mit dem uns schon bekannten weißen Rauschen gefüllt ist. Schwierig? Wir wollen uns mal ansehen, was das für unsere eigenen Experimente mit der digitalen Sendeart WSPR heißt. Das Berechnungsverfahren für das Signal-to-Noise-Ratio ist in den Grenzen von 300 Hertz auch bei einem sehr belebten WSPR-Band aussagefähig. Zweifellos werden wir durch eine stark gestörte Umgebung, wie sie zum Beispiel in städtischer Empfangslage heutzutage leider üblich ist, den 0,3-Perzentilwert absolut gesehen mit deutlich höheren Werten ermitteln, als etwa in der störarmen WSPR-Empfangslage in der Antarktis. Da weit entfernte DX-Stationen im Wesentlichen zwischen Stadt und umgebenden Landgemeinden keinen großen Entfernungsunterschied aufweisen, stellen wir aber im städtischen Umfeld deutlich geringere Signalrauschabstände als im ländlichen Umfeld fest. Mitunter können die städtischen Empfangsstationen diese DX-Stationen gar nicht mehr aufnehmen. Insofern ähnelt das sehr der Beobachtung, die manch ein Funkamateur in der Stadt auch bei anderen Senderarten schon gemacht hat. Aber WSPR kann eben deutlich tiefer ins Band hineinhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Moin Moin aus Bremen und umzu. Ihr Michael Hartche, DK5 Hotel Hotel. DARC Radio, your favorite station.
Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das weltweite WSPR-Barkennetzwerk ist ein Highlight der internationalen Amateurgemeinde. Professor Dr. Michael Hartje hat uns gerade den Messvorgang erläutert. Es erlaubt nicht weniger als einen Echtzeitüberblick über die aktuellen Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle. Und was passiert mit all den Erkenntnissen? Sie fließen in den aktuellen Funkwetterbericht ein, neben anderen Informationsquellen. Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit den aktuellen Einzelheiten.
Diesmal haben die Pessimisten recht behalten, denn der erhoffte Anstieg der Sonnenaktivität musste erstmal vertagt werden. Die neu über den solaren Horizont hereinrotierten aktiven Regionen sind nämlich leider nicht so sehr aktiv. Der große Cluster aus mehreren aktiven Regionen, der letzte Woche noch den Anblick der uns zugewandten Sonnenseite dominiert hatte, ist inzwischen auf die Rückseite gewandert. Seit Dienstag ist er ganz verschwunden und dadurch ist die Zahl der noch verbliebenen Regionen erheblich abgerutscht. Zeitweise war es gerade noch ein halbes Dutzend. Damit bröckelte auch der solare Flux immer mehr ab auf 153 am Dienstag. Dann drehte sich die Tendenz, nicht zuletzt wegen einer neuen aktiven Region mit der Nummer 3992, die am Montag ganz klein anfing, sich aber dann rasch zu entwickeln begann und ab der Wochenmitte für die meisten Flares verantwortlich war. Dem großen Cluster müssen wir aber nochmal hinterherblicken, denn der hat in den letzten beiden Wochen für ein rekordverdächtiges Flare-Feuerwerk gesorgt. Über 40 M-Flares und fast 10-mal so viele C-Flares hat er zustande gebracht, während er für uns sichtbar war. Viele davon haben koronale Masseauswürfe provoziert und es ist fast schon ein Wunder, dass unsere Erde davon kaum was abbekommen hat. Das Erdmagnetfeld war nur am Sonntagabend und am Montag aufgrund eines koronalen Lochs leicht stürmisch, danach angeregt bis lebhaft. Zur Wochenmitte machte sich ein weiteres koronales Loch bemerkbar, dessen Form mal wieder bemerkenswert war. Wie ein Balken zog es sich mehr als 40 solare Längengrade breit über den Sonnenäquator und damit erreichte sein schneller Sonnenwind 3 Tage lang die Erde. Ab Donnerstag war der dann zu spüren und es wurde im Erdmagnetfeld nochmals etwas turbulent. Jetzt haben wir aber erstmal wieder Ruhe von diesen Gesellen. Alles das nahm unsere Ionosphäre mit geradezu stoischer Gelassenheit hin. Es ist schon bemerkenswert, wie robust die Ausbreitungsbedingungen zurzeit sind. Es ist eben in letzter Zeit auch sehr viel Energie in die Ionosphäre gepumpt worden und ein solarer Flux um die 150 reicht ja im Winterhalbjahr ohne Probleme aus, um alle oberen Bänder öffnen zu lassen. Der Flux wird zunächst noch im Bereich von 150 bis 190 Einheiten bleiben, dann zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab. Das Erdmagnetfeld ist nach dem Abklingen der durch das koronale Loch verursachten Störung meist nur leicht unruhig. Die erwähnte, sich sehr schnell entwickelnde aktive Region ist bis Wochenmitte geoeffektiv. Sie kann also für einen Magnetsturm sorgen. In den nächsten Tagen öffnen weiterhin alle Bänder, wobei 10 Meter vor allem in den Stunden unmittelbar nach dem morgendlichen Öffnen und vor dem abendlichen Schließen etwas wackeliger ist. Nachts bleibt 30 Meter nutzbar, mit Ausnahme des frühen Morgens. Gut 2/3 des Winters haben wir hinter uns. Die noch guten Bedingungen auf 10 und 12 Meter wollen also noch genutzt werden. Viel Erfolg dabei, eine schöne Woche und good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen 2 Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.